Simon, wie hast du letztens die Folge angefangen? Geherst? Ich werde wieder österreichisch. Aber du weißt wahrscheinlich nicht, warum ich diesmal österreichisch werde. Es wird was Historisches geben am Wochenende. Mehr dazu würde ich sagen dann gleich nach unserer tollen Musik. Wo sind wir denn heute, Simon? Folge?
Episode 184.
Nice. So, keine Angst, wir werden natürlich jetzt nicht zum österreichischen Rugby-Podcast, aber diese Nachricht, die ich gestern bekommen habe, finde ich dann doch sehr geil. Und zwar steigt am Sonntag ein Rugby-Spiel in Wien, Österreich gegen Tschechien, Frauen. Das ist das allererste offizielle Frauen-15er Länderspiel in der österreichischen Geschichte unter dem Dach von Rugby Europe. Krass, wow. Oder?
Ja.
Also das steigt am Sonntag 13 Uhr, falls jemand in der Nähe ist oder dort ist und hin möchte. Die österreichischen Frauen gegen Tschechien und das hat es in der Form noch nie gegeben. Finde ich ziemlich cool. Und auch ansonsten ist extrem viel los in der Rugby-Welt, Simon. Also Nations Series natürlich klar im Mittelpunkt, aber ich glaube, heute können wir mal anfangen. Auch weil das der Respekt verlangt mit unseren U18 und U20 Jungs, die wirklich geile Leistungen gerade abreißen bei der Europameisterschaft. Und es haben ja beide ihre Viertelfinals quasi verloren. Also das geht direkt los mit K.O.-Spielen sozusagen. Und die U20, die hatte ihr Viertelfinale relativ deutlich verloren gegen Belgien mit 7-31. Ich habe da aber reingeschaut. Und fand eigentlich, dass die deutsche Mannschaft deutlich bessere sie hat einfach besser Rugby gespielt. Sie war aber dann in wichtigen Dingen einfach unterlegen, vor allem am Breakdown, hat Chancen nicht genutzt. Ich glaube, dreimal alleine im Mahlfeld hochgehalten. Die U18 Heartbreak in ihrem Viertelfinale, 16-18 nach einer 10-Punkte-Führung gegen die Niederlande verloren mit der letzten Aktion. Aber dann die Halbfinals um Platz 5 gewinnt die U18 47-39 gegen Belgien. Und die U20 macht es noch deutlicher, 43-8 gegen die Schweiz mit einem sensationellen Versuch über Bela Sindermann und Max Zahner, die auch schon beim Wolfpack dabei waren. Also da muss ich sagen, Hut ab, gefällt mir, auch wenn es weiterhin, und das kotzt mich an, viele kritische Stimmen im Netz gibt, wo Leute sagen, oh, der Nachwuchs ist zu schwach. Lasst es mal bitte nicht an den Jungs raus, weil die Jungs spielen richtig geiles Rugby. Und also mir taugt es, was ich da sehe. Ich glaube, Da kommt richtig was nach im deutschen Rugby.
Ja, ist auch super, dass sie so die Erfahrungen machen können, so eine Tour zu machen mit der Mannschaft, ein bisschen, ja, einfach auch anderes Rugby zu spielen, nicht nur im Club, sondern auch mit einer Auswahlmannschaft zusammenkommen und sich dann nochmal zusammen als Team verbessern. Ich weiß gar nicht, wie man da negativ sein kann. Also Leute, die da die jungen Herren und Frauen da kritisieren, wenn die irgendwie mal ein Spiel verlieren, ja, mit denen ist irgendwas anderes falsch.
Ja, absolut, absolut. Und ich habe ja auch ein bisschen Einblicke bekommen, so Dennis Frank versorgt mich immer mit Interviews und Videos von der U20, weil er ist da als Teammanager mit dabei. Wirklich super, super witzig und auch bei der U18, das ist einfach mega cool, was da passiert. Da geht es jetzt jeweils für beide Mannschaften um Platz 5. Am Wochenende sind dann die nächsten Spiele. Ich schaue gerade noch mal rein. 22.11. ist der Samstag. Da spielt Deutschland bei der U18 gegen Portugal. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich da schlagen. 13.30 Uhr unserer Zeit. Und die U20, die spielt am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Rumänien. Wie gesagt, jeweils um Platz 5. Und wenn sie diesen 5. Platz schaffen würden, dann wäre das eine tolle Platzierung. Einfach, ich sage auch mal, deutlich besser als die A-Nationalmannschaft momentan unterwegs ist im Rec. Jo, dann haben die Frauen haben auch zwei Länderspiele gehabt, gegen Hongkong und gegen Belgien. Gegen Hongkong hatten sie ein ganz enges Spiel, das haben sie mit 2 verloren am Wochenende. Gestern haben sie nochmal gegen Belgien getestet, haben dann 0-23 verloren, aber so wie ich das von außen einschätze, ohne dass ich jetzt da die großen Infos mir abgeholt habe, war die Aufstellung gegen Belgien vielleicht ein bisschen experimentell, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Breite, dass alle Spielerinnen auch auf ihre Spielzeit kommen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist auch da völlig losgelöst von den Ergebnissen. Das extrem geil, dass sowas überhaupt stattfindet, weil unsere Frauen-15er-Nationalmannschaft hatte oft kaum Spiele und jetzt haben sie einfach die Chance, diese zwei Spiele gegen einen völlig unbekannten Gegner, gegen einen sehr bekannten Gegner zu spielen, auch im November, und das wird der Mannschaft extrem helfen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
So sieht dieser doch sehr bekannte Gegner, den du gerade angesprochen hast, den hatten wir jetzt bei allen Altersgruppen, bei der U18, bei der U20, ja, bei den Damen und bei den Herren kennen wir es ja auch gut. Und ja, vor ein paar Jahren waren die Belgier, sagen wir mal, bei den Herren, waren die noch ein Team, das wir easy geschlagen haben. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber das heißt jetzt nicht nur, dass Deutschland so schlecht geworden ist. Man muss auch einfach sagen, wow, wie sich die Belgier verbessert haben.
Aber hallo.
Ein Unentschieden gegen Samoa geholt.
What?
In der WM-Qualifikation, was nicht dazu gereicht hat, sich im Endeffekt für die WM zu qualifizieren, wegen der Punkte. Und Samoa hatte mehr Punkte durch dieses Repechage-Turnier, aber.
Genau, ich glaube, sie haben einmal einen Bonuspunkt mehr geholt, oder? Die Schweiz, genau. Die Belgier haben irgendwo einen Bonuspunkt, glaube ich, liegen lassen, sozusagen. Aber gut, dass du es ansprichst, weil das ist ja wirklich heartbreaking. Wirklich, ja. Wie du sagst, ne? Belgien, eine Mannschaft, die waren unter deutschem Niveau noch vor ein paar Jahren, die holen ein Unentschieden gegen Samoa und dass es dann dadurch oder damit nicht reicht für die WM. Fuck, ist das bitter. Also wirklich.
Aber haben auch ein paar Superspieler, muss man sagen. Also der Zehner alleine ist bei der von Toulouse, aus dem Toulouse-Nachwuchs. Und dann sind mehrere, die da auch, also ähnlich wie bei uns, aber auch so Talente, die da halt in Frankreich untergebracht sind, etc. Und für ein kleines Land wie Belgien, ähnlich wie bei den Niederlanden, ist es halt so, dass sie leichter diese Spieler zusammenbringen können. Die müssen die nicht aus allen Teilen, wie wir aus allen Teilen Deutschlands zusammenziehen, sondern es ist einfacher für sich zu treffen, zu sammeln. Und da sieht man einfach, wie gut es ist, wie gut es funktioniert und wie sie sich entwickelt haben.
Ja, wobei in den Niederlanden ist es ja, glaube ich, so, das hatte Manu mal erzählt, dass die es wirklich geschafft haben, 4 so Stützpunkte einzurichten. Das heißt, da wird wirklich übers Land sehr, sehr gut gearbeitet und dementsprechend sind die so gut geworden. Bei den Belgiern hilft sicherlich auch so ein bisschen diese Nähe zu Frankreich, dass du vielleicht noch viel mehr Frankreich-basierte Profis für dich ziehen kannst, weil sie irgendwo Wurzeln haben. Und das hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat, ob das der Konrad Vogt war, der nach Lille gegangen ist, aus Erfurt, erstmal in die 7. Liga da in Frankreich. Ich glaube, der war das, der erzählt hatte, dass in Lille noch ein Drittligist ist und dass er da mal in der Akademie anklopfen wollte und dass da quasi fast die komplette Akademie die belgische U20 ist. Also die schaffen das dann halt eben auch so, über die Nähe da ihre guten Nachwuchsspieler unterzubringen, was auf der einen Seite zu Problemen führen kann, weil du die Spieler dann im Herrenbereich oft irgendwie nicht verfügbar hast, oft nicht freigestellt bekommst von den Clubs, aber du musst halt schauen, dass du in der Breite eine unfassbare Ausbildung bekommst für deine Spieler. Da bin ich ja auch gerade der Fan von, was eben passiert im Ausland, wie viele Deutsche da unterwegs sind in Frankreich, aber dann eben auch in Neuseeland, in Wales, Irland, England haben wir überall Jungs irgendwie im Nachwuchs. Und ich glaube, auch wenn es langsam geht, da wird was passieren die nächsten Jahre. Auf jeden Fall. So, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt auf die ganz große Bühne, Nation Series. Womit wollen wir denn anfangen? Letztes Wochenende?
Ja, auf jeden Fall. Letztes Wochenende. Und also in der Früh gab es ja erstmal das Spiel Italien gegen Südafrika. Und das ist ja unfassbar, dass es schon wieder eine rote Karte gibt. Und ja, man will nicht gleich negativ reden und mit den Karten, aber es ist einfach ein Thema, über das die
Riesenthema
spricht. Und wir müssen auch drüber sprechen. Also Eddie Jones hat es danach gespielt, nach dem Spiel Wales gegen Japan, wie die Karten gerade rausgeschmissen werden und Spiele so klar dominieren. Also du, wenn du dir die Geschichte des Spiels anschaust, redest du so oft über die Karten und das waren die entscheidenden 10 Minuten und hier war das und das. Und also auch zum Beispiel, wie gesagt, von Mostert, also das fand ich jetzt noch weniger straight red als die Woche davor, Lute Jache. Also der war wirklich Assistant Tackler und der Spieler ist ihn reingefallen und der hat ihn mehr absorbiert als alles andere. Und die Schulter ging halb gegen Kinn, halb gegen Brust. Also so eine Sache, es ist so eine klassische gelbe Karte einfach.
Ja, und vor allem, weißt du, was ich das Krasse finde, ist, dass wie viele rote Karten hatten wir letzte Woche? 3? Er hat eine rote bekommen, dann hatten wir Josh Adams eine rote, der ist gesperrt worden für 3 Spiele und dann hatten wir noch eine rote Karte. Und ich weiß gar nicht mehr, wir kommen gleich drauf, wer das war. Aber auf jeden Fall diese rote Karte, auf die ich gerade nicht komme, und Mostert, beide im Nachgang freigesprochen worden. So, also es wer soll das noch verstehen? So, das ist mein Problem. So irgendwie, es wird dauernd mit unterschiedlichem Maß gemessen und dann werden im Nachgang Spieler freigesprochen, einmal sogar nach glatt rot. Also, wem willst du das noch verkaufen nach außen? So, das ist schon echt crazy.
Es ist frustrierend, ist es, weil es halt, du dir teilweise im Spiel schon denken kannst, so, das wird nicht so, also das können die nicht bei einer roten Karte belassen, das kann nicht eine Sperre bedeuten auch noch. Und dann denkst du dir aber, dann haben wir doch extra diesen Banker mittlerweile, der diese Entscheidung treffen kann, damit der Schiedsrichter nicht mehr so krasse Fehlentscheidungen auf dem Feld treffen kann. Und dann nur, weil eine Zeit lang es viel kritisiert wurde, dass diese, das haben wir ja auch gesagt, dass die Tatsache, dass es jetzt eine 20 Minuten rote Karte gibt, die Schiedsrichter sich da ein bisschen auf ausruhen konnten, um keine direkten roten Karten geben zu müssen. Vielleicht ist das Feedback irgendwo mal durchgekommen und dann haben sie gemeint, jetzt müssen sie jetzt ein Statement setzen, aber das sind halt die falschen Aktionen dafür. Ja. Das sind jetzt nicht die Aktionen, wo du direkt eine rote Karte brauchst. Solange es ein technischer Fehler beim Spielen ist, dass du einen Tackle machst und dich verschätzt oder dass das eine unvorhergesehene Situation passiert, dann kannst du nicht direkt rot geben. Das sind doch genau die Rugby-Incidents, die teilweise gefährlich sind, die du aus dem Spiel haben möchtest. Deswegen gibt es diese gelb-rote, 20-minütige rote Karte. Aber eben die Straight Red, die ist für saugefährliches Spiel, für genau. Tätigkeiten, für ja. solche Sachen. Und dass wir jetzt zweimal hintereinander Südafrikaner so 2-Meter-Hühnen bestraft bekommen, gesehen haben, die beide für sich, für ihr Verhältnis tief gehen. Und weil sie einfach größer sind als der andere, erwischen sie ihn trotzdem hoch. Aber also dann ja, wir sagen, Rugby ist ein Game for all shapes and sizes und gerade werden große Spiele sehr ja. benachteiligt ja. beim Tackle.
Absolut, absolut. Dann wiederum auf der anderen Seite, die Sperre gegen Josh Adams kann ich absolut nachvollziehen, weil die Aktion war so dämlich. Also das war ja wirklich null Chance, da irgendwas auszurichten in diesem Ruck. Trifft zwei Spieler mit dem Arm am Kopf, also wirklich so why? So einfach reine ja. Frustaktion, saudumm, muss man wirklich so sagen. Und ich glaube, da ist er mit 3 Spielen sogar noch ganz gut weggekommen. Also ein Spiel wird er dann sowieso über einen Verein abgesessen. Das steht dann auch in dieser Verkündung genau drin, für welche Spiele er gesperrt ist. Hat das Glück, dass sie halt ihre Nations Series ja im Endeffekt noch verlängern um ein Wochenende, weil wir haben ja jetzt das letzte große Wochenende mit nochmal 6 Spielen, 4 Samstag, 2 Sonntag. Und dann am Wochenende drauf gibt es nur noch ein einziges Spiel, Wales gegen Argentinien dann. Und ja, dann ist wieder durch leider mit der Nummer, aber...
Nicht Wales, ja. Südafrika sogar noch?
Wales, Südafrika, Entschuldigung. Ja, Wales, Argentinien war schon. Ja, das war ja...
Das ist jetzt nämlich die Sache. Ja. Wales hat jetzt Neuseeland und dann Südafrika. Das ist so gut, dass sie gegen Japan gewonnen haben. Sehr, sehr gut.
Ja, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei diesem Italien-Spiel bleiben gegen Südafrika. Also es ist krass, wie dominant die Springboks sind, wie sie ja. mit 14 Spielern sind. Und ich fand's spannend. Gonzalo Quesada, der italienische Coach, hat gesagt, in dem Moment, als es rot gab, wusste er, jetzt wird schwieriger für seine Mannschaft. Im Endeffekt konntest du das, was er gesagt hat, übersetzen mit, in dem Moment, als es rot gab, wusste ich, dass wir keine Chance mehr haben zu gewinnen. Ja. So, überleg dir mal, wenn ein Trainer das sagt von einer im Endeffekt auch Weltklasse-Mannschaft, er weiß, dass wegen der Überzahl seine Mannschaft eigentlich keine Chance mehr hat zu gewinnen, weil die Südafrikaner dann noch fokussierter, noch härter, noch wütender spielen. Ja, ist schon einfach krass, was da so abgeht.
Ja, es erinnert mich an Chasing the Sun, wenn der Rassi sagt, mit den Springers, you have to make it personal. Also du musst den Jungs einen extra ja. Grund geben, den Gegner zu hassen ja. oder sich benachteiligt zu fühlen. Und das ist natürlich super. Die Italiener bieten sonst nicht so viel Angriffsfläche für die Südafrikaner.
Ja.
Aber wenn dann so ein Schiedsrichter hier wieder Karte gibt und ein Gabisi nicht irgendwo theatralisch fallen lässt, dann kannst du mir aber glauben, dass der Rassi da entsprechend die Nachrichten an seine Spieler bringen lässt aufs Feld mit jetzt umso mehr. Und das vielleicht brauchst du es gar nicht, weil die Spieler sowieso mittlerweile so hart drauf reagieren, wenn jemand ihnen das Team irgendwie Unrecht tut.
Ja.
Dann kommen die zusammen und dann gibt's auch einen Deckel.
Ja, voll. Voll. Apropos auf den Deckel. England hat Neuseeland auch ganz schön auf den Deckel gegeben. Und ich glaube...
Hast du das vorhergesehen?
Was sagst du? Ich habe es vorhergesagt.
Du hast es vorhergesehen, Mann, und ich nicht.
Ja, ich, wie gesagt, es fällt mir natürlich vielleicht auch leichter, weniger kritisch mit der englischen Mannschaft umzugehen als dir, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass diese Mannschaft wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist, dass diese Mannschaft einfach... Ja, und mit jedem Sieg einfach noch mehr diese Siegermentalität so in sich reinkriegt und ja, gerade dann auch gegen diese großen Namen. Also ich glaube, die All Blacks sind gerade nicht so groß wie ihr Name. Da fehlt einfach auf vielen Positionen Qualität, die sie früher hatten, die sie gerade einfach nicht haben. Und trotzdem ist es für eine Nation wie England groß, die All Blacks zu schlagen. Zu Hause in Twickenham und dann auch noch mit so einem Statement nach einem Rückstand. Und ich finde, die Ansätze bei England werden immer besser. Also sie zeigen immer mehr, dass sie wirklich auch Rugby spielen können. Sie behalten natürlich ihr Rugby-Spiel mit vielen Kicks und immer wieder die Wings und Freddie Stewart hinterher und so weiter und so fort. Aber ich finde, da wird mittlerweile viel ansehnlicheres Rugby gespielt als noch vor einem Jahr.
Ja, also vor allem im Angriff. Und da muss man sagen, das war dann eine super Entscheidung und ja, vielleicht auch ein bisschen Glück, dass Richard Wigglesworth bei Lions Tour war und England deswegen neuen Attack-Coach gemacht in Argentinien und sie dann Lee Blackett reingeholt haben. Und der haben wir gesehen, was der mit Bath erreicht hat als Assistant-Coach. Ein fantastischer Trainer, der Pech hatte, dass er halt damals Headcoach bei den Wasps war, als sie bankrott gegangen sind. Und aber wie der sich gemacht hat seitdem und was der da mit dem Angriff jetzt und da siehst du auch die Spieler, wie sie reden und wenn dann sie die Coaches-Box zeigen beim Versuch und du siehst, wie Borthwick quasi nicht reagiert und Lee Blackett dahinter sich einfach nur abfeiert, weil sein Spielzug geklappt hat und das. Ja, das ist also sowas macht schon was aus, auch wie das Trainerteam zusammengestellt ist. Und der ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und England hat es zum dritten Mal innerhalb von 21 Jahren gegen die All Blacks gewonnen. Was der zeigt, wie dominant die All Blacks in der Zeit waren, aber auch wie wenig Chancen England hatte. Und ja, das ist jetzt gerade nicht die beste All Blacks-Mannschaft, die wir gesehen haben. Aber es sind trotzdem die All Blacks. Und die fangen trotzdem mit zwei Versuchen an und sind das 12-0 vorne. Und aus englischer Sicht denkst du dir so, wie kann das sein? Wir haben jetzt so viel investiert. Die Engländer waren Drücker am Anfang, hatten dann den Knock-on von Underhill da kurz vorm Mahlfeld und dann wurden sie auch nochmal hochgehalten. Und du denkst dir so, das ist wieder so ein typisches Spiel gegen die All Blacks und hinten raus werden sie dann einfach davonrennen.
Ja.
Aber es war das Gegenteil der Fall tatsächlich, dass die Engländer da zurückkamen. Ja. Und ja, also einfach als Rugby-Fan tut es mir weh, die zu sehen, wie diese schwarzen Trikots ja den Mythos nicht verlieren, aber schon ja einfach nicht die gleiche Aura ausstrahlen und ja, die Spieler teilweise, wenn du halt die Weltklasse-Spieler siehst, die ja trotzdem auf dem Feld sind und die halt um sich rum nicht die Klasse haben wie früher, so ein Bowden Barrett, eine Ali Salvea, was die für Zeiten damit gemacht haben, Corey Taylor und ja, dass sie jetzt halt sind jetzt aber die erfahrenen Spieler, die jetzt eigentlich dafür verantwortlich sind, die neue Generation mit hochzuziehen.
Ja, aber das ist natürlich schwierig. Also ich hab da heute Morgen sogar tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, Fabian Holland, ja, schöne Geschichte, Senkrechtstarter, toller Spieler. Dann ist jetzt so Josh Lord der Nächste, der da irgendwie nachrückt und so hinter Scott Barrett quasi. Überleg dir mal, die Ära, die gerade zu Ende gegangen ist, mit Sam Whitelock und Brody Retallick, das war so weit weg von dem, was sie da jetzt haben, mit einem Scott Barrett, der dann quasi im Schatten von denen reingerutscht ist. Und jetzt hast du halt Scott Barrett da und du hast Fabian Holland und du hast George Lord. Es ist für mich noch nicht annähernd die Qualität, die sie da hatten. Dann fehlt für mich ein richtig guter Achter, wo ich zum Beispiel auch nicht verstehe, warum ein Hoskins Sotutu da, der eventuell auch bald für England spielt. Ne? Da gibt es ja Gerüchte, die sich hart halten die ganze Zeit. Also jetzt sieht es wohl gerade so aus, als würde er bei den Blues bleiben. Aber warum nicht mal so einer? Bei den Center fehlt mir auch einer, der einfach mal brachial spielt. Also mir fehlt in dieser Mannschaft auf ein paar Schlüsselpositionen echt einiges. Und ich kann nur hoffen, dass die Neuseeländer da in den nächsten Jahren ein bisschen was ausbilden. Und wenn es Moritz Thonfeld ist als Center irgendwann mal in ein paar Jahren.
Meine Verletzungen spielen ja auch eine Rolle, muss man sagen. Also jetzt zum Beispiel, wenn du Zeitreihe ansprichst, Patrick Tuipulotu ist jetzt ausgefallen. Und der ist ein massiver, wichtiger, wirklich großer, starker Spieler, der die Mannschaft auch nochmal verändern würde. Aber ja, solche Verletzungen haben sie früher auch kompensieren können, weil sie halt in der zweiten Reihe eben nicht nur einen Sam Whitelock und einen Brody Retallick hatten, sondern eben einen Scott Barrett dahinter noch, auch Tuipulotu war damals auch schon dabei oder Frizzell und wie sie alle heißen, die sie damals auch hatten und dann aus der zweiten Reihe, dritte Reihe da die Hybriden, die du auf die anderen Positionen stecken konntest oder Leute wie Steven Luatour zum Beispiel. Also das war halt in der Zeit, hatten die mehr Tiefe. Und aber es liegt halt auch daran, ja, wie sich der Kalender verändert hat. Also Super Rugby, dass da die Südafrikaner rausgegangen sind und mittlerweile viel besser auch spielen. Also Sansa, damals dieser Deal, da haben die Südafrikaner ja, wurden am wenigsten berücksichtigt, haben die schlechtesten Zahlen bekommen, also am wenigsten Geld daraus bekommen von den ganzen Nationen. Und im Endeffekt konnten sie deswegen die Spiele auch nicht so gut bezahlen und die mussten alle ins Ausland gehen. Dadurch wurden dann die südafrikanischen Teams im Super Rugby auch immer schlechter und konnten nicht mehr oben mitspielen. Sobald sie rausgegangen sind, jetzt in der URC mitspielen. Und auch da, die Stadien sind teilweise gar nicht mal so voll, aber alleine mit den TV-Rechten bekommen die scheinbar mehr Kohle und können sich wieder leisten, um mit Sponsorendeals etc. ihre Spiele ins eigene Land zu holen. Und die südafrikanischen Teams in der URC sind gerade so ein geiles Niveau auch. Mhm. Die könnten im Super Rugby, wenn sie ja mitspielen würden, glaube ich, richtig dominieren.
Ja, absolut.
Oder zumindest würden sie oben mitspielen und davon würden dann wieder die Australier und Neuseeländer profitieren. Die haben es aber verloren. Die spielen jetzt nur gegeneinander und da fehlt dir dann die Testmatch-Härte.
Ja.
Wenn du die europäischen Ligen anschaust oder halt jetzt mit Südafrika auch mit dabei, URC und dann hast du halt auch natürlich Premiership und Top 14, aber dieses Champions Cup Level nochmal drüber, wo du dann gegen die anderen Teams spielst, wo du
gegen die großen Franzosen spielst, ja.
Ja, und das ist was glaube ich wirklich, man sieht, dass den All Blacks fehlt, dieses regelmäßige gegen brachiale Gegner spielen.
Ja.
Und so halt Test-Rugby-Animals ausbilden. Weil da fehlen, da sie hörst und die Namen anschaust auf dem Netz, sind nicht mehr so viele dabei.
Mhm. Ja, absolut. Gut, ein Spiel, das wir schon angesprochen haben. Ich habe es ja ausgerufen bei ProSiebenMax als eigentlich das Spiel der Nation Series. Wales gegen Japan. Boah, Wales gewinnt mit dem Kick in der Nachspielzeit 24-23 durch den extra dafür eingewechselten Jared Evans. Bester Kicker im Kader, deswegen haben sie ihn draufgebracht, auch mit Hinblick auf ein mögliches Drop-Goal. Dadurch hat Wales diesen 12. Platz in der Weltrangliste verteidigt, der so wichtig ist für die Auslosung der WM-Gruppen jetzt am 3. Dezember. Dadurch wird nämlich Wales in Top 2 sein und Japan in Top 3 und dann kriegst du eventuell eine Hammergruppe. Ich habe ja gesagt, am geilsten wäre es eigentlich, wenn sie beide in eine Gruppe kommen. Dann hast du das ganze Spielchen wieder von vorne. So, aber wie auch immer. Und ne, also für mich hat die, ja, es ist schwierig zu sagen, aber eigentlich hat die bessere Mannschaft das Spiel verloren. Ja. Japan viel, viel bessere, ja, einfach viel mehr Spaß gemacht, da zuzuschauen. Aber man sieht's auch da dann wieder. Ne, irgendwie schwenk auch zu unseren Junioren-Nachwuchsmannschaften da. Wenn du so ein paar Basics beim Rugby nicht richtig beherrschst oder da dem Gegner unterlegen bist, dann verlierst du das Spiel. Und das war vor allem das Paket. Da war Wales so dermaßen überlegen. Damit haben sie dieses Spiel gewonnen.
Ja.
Also ich finde, man kann's wirklich darauf runterbrechen.
Ja, also ich glaube, also im so ein Spiel, da gibt's dann noch viel mehr Bereiche, natürlich die eine Rolle spielen. Aber
klar,
gewonnen hat Wales durch das Paket. Verloren hat Japan aber durch viele andere Sachen. Die haben es nicht nur verloren, weil Wales ein besseres Paket hatte. Die Japaner hatten ja so viele Chancen mehr. Und da muss man einfach, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, dieses japanische Spiel macht so viel Spaß, das
anzuschauen. Wahnsinn, ja.
Die Geschwindigkeit, mit der die Bälle aus den Rucks rauskommen. Und aber auch immer Anspielstationen finden. Und dann die Japaner aber manchmal nicht ganz in der Struktur waren, aber mit den Ballen der Luft oder in den Händen die Struktur finden und immer Anspielstationen, die sind so unfassbar fit, auch wie die das mittlerweile durchhalten. Das war, wenn er uns als A. Jones neu übernommen hat vor 2 Jahren, war das noch so, dass die Japaner das für die ersten 10 oder 15 Minuten vielleicht spielen konnten, aber nicht so lange durchhalten. Also ich habe das Spiel gestaut und habe mir so gedacht, also wie Japan hier loslegt, ich habe Wales ja zuerst gescored, aber da waren die Japaner ja so dominant in dieser ersten Hälfte, dass sie so, das können die ja niemals durchhalten bis zum Ende. Aber doch, die Japaner waren immer noch fitter als die Waliser hinten raus, weil die Waliser natürlich auch die ganze Zeit verteidigen mussten. Und dann musst du aber sagen, und das haben wir ja auch angesprochen, dass dann so die Bank und wen du einwechseln kannst, da halt dann schon auch ein paar Unterschiede sind. Und ja, ich fand bei Wales zum Beispiel, dass du einen starken Center wie Nick Tompkins bringen kannst, der dann sofort direkt nach seiner Einwechslung den ersten Try liegt, aber auch ansonsten gute Gainline besorgt hat und ja, so ein Spieler für solche Momente ist. Das war dann schon gut. Und Jared Evans, Und also sorry, aber dieses walisische Rugby, der war auch, der hat ja wusste doch 2 Jahre lang gar nicht, ob er für Wales spielen darf. Das war, der ist ja bei den Harlequins und meinte, er weiß gar nicht, ob er, weil manche Spieler, die im Ausland spielen, dürfen nicht für Wales spielen, außer sie haben eine bestimmte Menge an Caps. Wenn allerdings der Fall ist, dass in der heimischen Liga kein Platz für ihn im Kader wäre und er deswegen im Ausland spielt, dann schon. Und er sagt, er wusste gar nicht bei ihm, wie die Situation ist und wird ihm auch nie mitgeteilt.
Ja.
Und dass du dann so einen Spieler in dieser Zeit, wo jetzt nach der Liga, nach der WM, der, wo er aufgehört hat, und 10 war er schon so eine Position, über die wir immer geredet haben bei Wales. Klar, Anscombe, aber super verletzungsanfällig. Dann hast du Callum Sheedy, jetzt hast du Dan Edwards. Zwischendrin hatten sie, wen haben sie immer gespielt?
Wie
Sam
heißt
Costello.
Sam Costello, genau.
Costello und Johan Lloyd haben wir bei den Six Nations letztes Jahr gesehen, die ganze Zeit. Wo ich sage, die sind beide nicht annähernd so gut wie ein Jared Evans auf 10. Und dass der jetzt erst wieder reinkommt, ist bitter aus walisischer Sicht, aber cool, also für ihn auf jeden Fall, diesen Moment gehabt zu haben.
Ja.
Und ja, natürlich, die Waliser haben sich dann gefeiert, als hätten sie den WM-Titel gewonnen, weil sie gegen Japan gewonnen haben.
Es
Aber es gönnt man ihnen so sehr, weil keine Nation hat so sehr gelitten wie Wales die letzten Jahre.
Und das Ding ist, ich sehe sie auch noch weiter leiden. Weil die werden jetzt erstmal auf absehbare Zeit kein Spiel mehr gewinnen. Also bei den Six Nations holen die kein Spiel, sorry. Also ich sehe sie auch weit weg von Italien gerade. Also, aber das können wir dann besprechen, wenn es in der Zeit ist. Mir ist übrigens in der Zwischenzeit eingefallen, wer der weitere Spieler war, dessen Sperre aufgehoben wurde. Harry Hawkins. Dieser 2,6 Meter Debütant von Japan.
Ja.
War auch keine tolle Aktion von ihm da, diese Karte, die er bekommen hat, aber wie auch
Nee,
immer.
aber der Spieler rutscht, der Spieler rutscht aus oder wird getackelt und
Absolut,
der bis zu
absolut.
ihm rein. Und wie dieser, okay, auch er, aber du siehst, der Arm kommt rum. Ja, er trifft ihn mit der Schulter am Kopf, aber er ist so tief, seine Knie sind fast am Boden. Der hat die Hälfte seiner Körpergröße erreicht in dem Moment, wo der Spieler in ihn reinrauscht. Und ja, er sieht da ein bisschen clumsy aus, aber Game for all shapes and sizes. Wenn du so groß bist und da tief tackeln musst, dann kannst du nicht agil irgendwie von der Seite reinhechten und dann musst du dich halt ducken. Und wenn du duckst, bist du nicht mehr so flexibel und kommst aus dem Weg.
Ja.
Also finde ich gut, dass sowas aufgehoben wird da.
Ja, absolut, absolut. Dann haben wir noch ein Spiel, da hast du wahrscheinlich nicht viel von mitgekriegt, oder? Frankreich gegen Fidschi? Weil da hast du zeitgleich kommentiert.
Highlights habe ich gesehen.
Ja. Also ich habe reingeschaut und ich muss sagen, also ich hatte quasi, ich habe Second Screen gemacht, also ich habe mir beide Spiele angeschaut,
Ja.
hatte bei Irland gegen Australien dann quasi den Ton an, habe bei euch reingehört. Wollte ursprünglich bei Frankreich-Fidji reinhören, weil das sollte ja Mathis Oberbach wieder kommentieren, aber da gab es technische Probleme, deswegen ist es dann doch mit dem englischen Live-Kommentar durchgesteckt worden. Dazu nur so viel. Also am Ende ist es ein Sieg für Frankreich. Nicht ganz mit der A-Aufstellung natürlich. Ich glaube, dass diese Spiele dieser November auch wieder so wertvoll war für Fiji einfach, diese
Ja,
Spiele auf diesem Level zu bekommen. Sie haben gezeigt, was für einen Fortschritt sie machen mit ihrer Fijian-Drua-Mannschaft plus die europäischen Stars dann. Da wird noch einiges gehen bis zur Weltmeisterschaft. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche mit Manu auch besprochen. Und ich glaube, ja, die französische Leistung musst du jetzt auch nicht groß einschätzen, so. Die arbeiten an ihrer Tiefe, an ihrer Breite im Kader. Die gewinnen ihre Spiele, auch wenn nicht die allerbesten auf dem Feld stehen. Und sind, glaube ich, auch in die richtige Richtung unterwegs. Und dann haben wir noch Irland, Australien. Höchster Sieg ever von Irland gegen Australien. Ist das heftig für Australien oder sagst du, naja, war von auszugehen, weil du hattest eh schon gesagt, die Mannschaft ist überspielt und müde und das reicht jetzt eigentlich.
also ja, das ist die Ausrede dafür oder die Erklärung dafür, aber es kann eigentlich nicht so stehen als Ausrede. Das ist immer noch Test-Rugby, du spielst immer noch für die Nationalmannschaft und das ist nicht gut genug. Und das wissen die Australier auch und wenn man sie in Schutz nehmen möchte, kann man auch von Verletzungen reden. Also die Spieler, die am Ende auf dem Platz stehen, weiß man auch nicht, wie bei 100% die jetzt gerade sind. Aber wenn wir Australien zurückschauen werden auf das Kalenderjahr 2025, werden wir eh über die Lions Tour reden und über diesen famosen Sieg
Klar.
gegen die Springboks in Johannesburg. Und deswegen, ja, es ist schon bitter, wie, also, dass sie einfach, du kannst nicht Australien jetzt mit Australien im Sommer vergleichen. es ist eine andere Mannschaft, es sind andere Spieler und die spielen auch. Bis auf Fraser McWright spielt keiner auch nur annähernd so gut wie bei im Rugby Championship oder bei der Lions Tour. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, für die Australier auch eine wertvolle Zeit, wo sie jetzt viel lernen. Aber ich glaube, wenn es, ja, vor allem kommende Saison, kommendes Jahr, müssen die Experimente aufhören. Da muss dann feststehen, wer die Nummer 10 ist. Da muss dann eine Entscheidung getroffen werden für die Centers. Spielst du mit Ekita und Suali'i oder wie machst du das? Was für Außen willst du? Willst du einen Dangunu haben oder willst du lieber mit einem Potter spielen oder mit einem Jorgensen auf Schluss, wenn dann Tom Wright wieder da ist? Und dann im Sturm natürlich auch, glaube auch die Kapitänsfrage. Also Harry Wilson ist ein super Spieler. Und auch als Kapitän, du kannst dem ja wenig vorwerfen. Aber diese Australier sind eigentlich mittlerweile so ein Team, da könnte fast jeder Kapitän sein, weil die ja so als Einheit gut funktionieren. Und Kapitänsamt ist oft so ein Statement, so ein bisschen. Wenn ich erinnere, dass Eddie Jones, als er bei England reinkam und Chris Robshaw hat ja trotzdem weiter gespielt und war auch ein Starter von Eddie Jones, aber er hat gesagt so, ich will, dass die anderen Teams keinen Bock auf uns haben, deswegen mache ich Dylan Hartley zum Kapitän. Mhm. Und denke, da könnte jetzt Australien auch schauen, dass man, keine Ahnung, vielleicht so ein Fraser McWright, weil er einfach der besten zu vermarktende ist. Oder halt irgendein, ja, so ein unangenehmen Spieler, den sie da vorne drin haben, wo du sagst, ja, okay, auf den hat der Gegner gar keinen Bock. Eine Nummer 9, so einen richtig nervigen. Ja, ich weiß nicht, was du bei Australien ändern solltest, aber man muss auch sagen, trotzdem, vor dem Spiel, die Iren waren auch nicht in so einer guten Position, also hatten in Chicago deutlich gegen die All Blacks verloren, was enttäuschend war, vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, auf welchem Niveau die All Blacks gerade sind. Dann, dieser Sieg gegen Japan, der aber auch wenig überzeugend war. Und das war jetzt ein wichtiges Statement von den Iren dagegen gegen Australien, finde ich schon. Also auch vor das heimische Publikum. Und die haben gutes Rugby gespielt, wenn man überlegt, wie es dann geregnet hat, wie die Bälle da gelaufen sind, super.
Ja, wobei ich sagen muss, so, ich frage mich gerade so, wofür steht Irland gerade? So, Irland war die Jahre vor der WM bekannt für seinen extremen Ruckspeed. Also da haben sie ja wirklich das Rugby auch fast nochmal Rugby weltweit auf ein neues Level gehievt mit dem, was sie da gemacht haben. So, mir fehlt gerade so die richtige Identität des irischen Rugbys. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen kritischer als du. Ja. Aber wie gesagt, ich mache mir da schon Sorgen um die Zukunft. Glaube, dass, ja, gut, dass Irland so gut war wie vor der WM 23, das kann nicht alle 4 Jahre so sein, bei so einer kleinen Nation, das ist ganz klar. Vor allem auch, weil sie jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, sich Neuseeländer und Co. für 3 Jahre reinzuholen und dann zu Nationalspielern zu machen. Aber da bin ich gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da einen ziemlichen Drop auch nochmal erleben nach der nächsten WM, weil da werden dann sicherlich viele, viele aufhören. Die Mannschaft ist nämlich schon sehr, sehr alt. Aber gut. Und dann haben wir noch ein Spiel, das einzige Sonntagsspiel vom letzten Wochenende. Schottland gegen Argentinien 21-0 und am Ende 24-33. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Bei den Schotten weiß man auch nie so recht, ne, was man bekommt. Das ist verrückt.
Ja, aber auch da ist es, wenn du jetzt mal über wirklich so Test-Match-Animals denkst in der schottischen Mannschaft, sind nicht so viele. Natürlich hast du dann Finn Russell, aber wer sonst ist da so jemand, wo du sagst, die sind immer da, wenn es das Niveau ist, wenn es nur verlangt, vielleicht noch ein Tui Polotu, aber das muss man sagen, bei den Schotten, die Matchwinner, die haben sie zu wenige gerade. Ja. Ja, die können dir am Anfang machen sie ein super Spiel. Gegen die All Blacks waren sie auch die dominante Mannschaft für den Großteil des Spiels. Aber hinten raus verlieren sie die Dinger. Mhm. Ja. Und das ist interessant. Und Argentinien darf man einfach nicht unterschätzen. Ich war sehr enttäuscht von den Argentiniern von der ersten Hälfte. Aber du merkst halt, da ist eine Mannschaft, da kommt Erfahrung von der Bank, da kommen Gamebreakers und die geben nie auf. Die haben mittlerweile regelmäßig Spiele gewonnen gegen die Rugby-Championship-Teams, gegen Australien, Neuseeland, Südafrika. Die kennen das, in Spielen hinten zu liegen und sich wieder ranzukämpfen. Die wissen, das ist nie vorbei. Und die denken sich, okay, jetzt haben die Schotten jetzt am Anfang ein paar glückliche Versuche. Uns war kalt am Anfang, jetzt sind wir warm und jetzt schauen wir mal, ob sie überhaupt uns verteidigen können. Und die hatten ja keine Chance. Die Argentinier sind ja am Ende wirklich um die rumgelaufen, wie sie wollten.
Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wir können vielleicht das Wochenende, was jetzt vor der Tür steht, von hinten aufrollen. Denn Argentinien, das ist das letzte Spiel am Sonntag, ist jetzt in Twickenham zu Gast. Argentinien mit insgesamt 85 Punkten aus diesen zwei Spielen in Wales und in Schottland. Jetzt gegen, ja, vielleicht momentan die beste Verteidigung in dieser ganzen Nation Series gegen England. So vom Gefühl her, glaubst du, die Engländer ziehen das? Die weiten ihre Siegstrecke, ihre Siegesserie aus oder Argentinien holt das Ding?
Also ich glaube, England ist gerade zu stark und also England hat jetzt ja eher so, was halt ist, ist die emotionale Komponente und Argentinien, ja, England hat die Argentinier mit einem 1B-Kader ohne die ganzen British Irish Lions im Sommer zweimal geschlagen bei der Tour da. Sie spielen auch wieder eine ähnliche Aufstellung wie da auf der Tour und wie jetzt auch im letzten Spiel mit Ford auf 10 etc. Wahrscheinlich eher kicklastiges Spiel, was den Argentiniern nicht so liegt. Und die Engländer sind eine Mannschaft, die hinten raus jetzt stark ist, vor allem in den letzten Wochen mit der starken Bank. Und da sehe ich die Argentinier nicht so ein Comeback machen wie gegen Schottland. Also deswegen, ich glaube, England wird zu stark sein für Argentinien. Und dann war es einfach wirklich ein saugutes Jahr für englische Rugby, muss man sagen.
Ja, absolut.
Wenn sie das verlieren sollten, dann können wir wieder Fragen stellen.
Also ich glaube auch, dass England das Ding ziehen wird, weil ich glaube auch, dass England eine Spielweise hat, die Argentinien einfach nicht liegt. Also ist dann die Frage so, hat Argentinien diese Nation Series nacheinander angegangen oder haben sie vielleicht so angegangen, dass England das Spiel wird, was dann vielleicht auch diesen schwachen Start gegen Schottland erklären könnte, aber prinzipiell sehe ich die Engländer vorne. Also auch alleine, wenn du auf die letzte WM schaust, ne, es gab dieses Gruppenspiel, da auch mit den Drop Goals von George Ford, nachdem England da ganz früh in Unterzahl geraten war. Und deswegen, ich sehe die Engländer da auch vorne.
Spiel um Platz 3 war auch enger gegangen.
Genau, China. Spiel um Platz 3
hatten wir gegeneinander gespielt in letzter Zeit.
Ja. Genau, dann haben wir sonntags davor Schottland gegen Tonga. Sind jetzt, glaube ich, die Spiele, die wir jetzt nicht großartig besprechen müssen. Schön, dass Tonga da eben auch seine Chance bekommt. Auf der Nation Series Samstag gibt es zwei späte Spiele. Eins ist Italien gegen Chile. Chile bekommt also auch eins dieser Spiele auf der Nation Series. Und jetzt widmen wir uns den drei TV-Spielen. Und da würde ich sagen, drehen wir es jetzt wieder um und machen es von vorne weg. Wir haben Wales, Neuseeland, Irland gegen Südafrika, Frankreich gegen Australien. Wales gegen Neuseeland. Also die Waliser, die haben jetzt mal ihr Ding geholt. Die haben den wichtigsten Sieg eingefahren gegen Japan. Jetzt ist eigentlich schon fast egal, was kommt. Aber diese Mannschaft ist ganz klar, diese Spiele, die sind jetzt wichtig, um eben aufzubauen. Und sie bringen dazu einen neuen Spieler rein. Harry Deaves heißt der gute Mann, Debütant. Gleich mit der 7 auf dem Trikot. Liegt sicherlich auch daran, dass eben Jack Morgan ausfällt. Alex Mann hatte zuletzt 7 gespielt gegen Japan, finde ich auch ein gutes Spiel gemacht. Der spielt jetzt auf der 6 und sie bringen Joe Hawkins rein auf der 12. Das sind vielleicht so die wichtigsten Änderungen für diese Mannschaft. Und die All Blacks, die machen 13 Wechsel, das war so ein bisschen zu erwarten gegen Wales. Bringt zum Beispiel Rico Ioane mal wieder mit rein. Ruben Love darf anfangen auf der Schlussposition, McKenzie auf der Verbinderposition, Ratima auf der 9. Dritte Reihe ist kein Ali Savea dabei und so weiter und so fort. Aber ich denke, das sollte trotz All Blacks 1B-Auswahl eine sehr, sehr deutliche Kiste werden, oder?
Ja, vor allem, weil die All Blacks schmerzen nach der Niederlage in Twickenham. Also, da kann dem Wales echt leid tun, weil die bekommen die Reaktion ab. Hätte Neuseeland in England gewonnen und würden dieses Spiel super auf die leichte Schulter nehmen, würde ich sogar sagen, vielleicht haben die bei dieser eine kleine Outsider-Chance. Aber jetzt hat hier, nein, keine Chance zu Wales, leider. Ja. Aber das wissen die Waliser auch selber, das ist das, wo sie gerade sind.
Ja.
Und deswegen wird hier Neuseeland ziemlich deutlich gewinnen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Dann geht's weiter mit Irland gegen Südafrika. Also, großes Spiel. Bei Irland ist aktuell noch keine Aufstellung draußen. Es gab die Gerüchte, dass Sam Prendergast starten wird auf der 10, dass wirklich Andy Farrell ihn als seinen Zukunftszehner dann auch damit, glaube ich, rauspickt. Und es hieß auch gerüchteweise, dass die zwei Spieler, die zurück sind von Verletzungen, Josh van der Vlier und Gary Ringrose, direkt in die Starting 15 rücken und auch Bundi Aki, also dass du dann wieder mit Aki und Ringrose spielst. Ja, an einem guten Tag kann Irland sicherlich gewinnen gegen Südafrika, vor allem wenn Südafrika wieder eine rote Karte kriegen sollte. Aber prinzipiell sehe ich da die Springboks aktuell schon vorne, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber also bei Irland auch, ja, du bringst halt also selbst wenn du sie zurück reinbringst, die kommen von Verletzungen zurück, sind jetzt gerade nicht so match-hard. Also das zeigt aber auch, ja klar, McCloskey ist verletzt, du musst vor allem auf Center was machen und Josh Van der Vliet ist schon auch ein wichtiger Spieler für die Iren. Also ich habe das Spiel auch kommentiert, das gegen Australien, ja. Und ich fand Prendergast im Angriff wieder sehr gut. Das war ein Spiel, das ihm lag, da hatte er ein paar richtig schöne Touches, schnelle Hände etc. Aber auch in dem Spiel hat er 2 oder 3 Tackles prominent verpasst.
Ja.
Wenn Lenny Kitau gegen ihn läuft und er halt einfach versucht, ihn hochzuhalten und dann legt er halt den Versuch unter den Stangen, was so einfach ist, wenn du direkt vor ihm stehst und einfach er dich mit reinträgt. Und da haben wir von Prendergast halt einfach immer wieder was gesehen. Wenn der startet gegen Südafrika, dann hat Südafrika genau einen Plan.
Ja.
Esterhuizen oder Dialend, egal wer 12 spielt. So, einmal über den drüber laufen und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und da ist Crowley einfach stärker als ich. Und ich finde spielerisch im Angriff jetzt Crowley nicht viel schlechter als Prendergast. Prendergast, der ist noch ein bisschen ruhiger und eher so dieses Johnny Sexton, dieses Pendel da. Aber Crowley hat jetzt genauso gesagt, der kann die Crossfield-Kicks, der kann die Pässe, der kann wahrscheinlich die Calls mit der Mannschaft auch gut. Und deswegen würde ich mir da Crowley mehr wünschen, einfach weil er defensiv stärker ist. Mhm. Aber eigentlich ist es egal, wenn du auf 10 spielst. Ich glaube, Südafrika wird ziemlich dominant sein, die Südafrikaner. Da haben sie kein Problem damit, sich das für das Spiel heiß zu machen. Die Iren und die irischen Fans, die Südafrikaner immer damit ärgern, dass ja dann die Iren dann doch wieder Nummer 1 der Welt sind in den letzten Jahren, obwohl Südafrika Weltmeister ist, aber hier Weltrangliste Nummer 1, da sind die Iren immer ganz oben mit dabei. Und ich glaube, also da werden sich die Südafrikaner heute richtig mal vornehmen.
Das glaube ich auch.
Das Spiel dann,
das glaube ich auch.
Dass sie denen da auch richtig mal wieder eine Packung geben.
Ja.
Sehe ich auch so kommen, ehrlich gesagt.
Und ich sehe auch eine Packung kommen für Australien. Letztes Spiel auf dieser Nation Series in Frankreich. Frankreich hat gerade die Aufstellung veröffentlicht und die liest sich sehr gut. Ich gehe sie mal durch. Grosmarchand, Montan, Flamand und Meafo auf der zweiten Reihe, Gelange, Olivon und Oldrit auf der dritten Reihe, dann Lucu und Entamac, innen Ficou, Deporter und dann die Back Three mit Biel Biarré, Penaud und Ramos. Einfach.
Dupont auf der Bank?
Nein, kein Dupont auf der Bank. Also auf der Bank haben wir ein paar, also Lamotte, Neti, Laclavat, Taufi Fenua, Oradou, Jégou, Jono und Gourgues, keine Ahnung. Der sagt mir tatsächlich auch nichts. Ja. Ich glaube, das ist zu viel für Australien.
Das glaube ich auch. Das ist schade. Also, Dupont trainiert das schon die ganze Zeit mit bei Frankreich und es gab so, die Vermutungen, dass er vielleicht beim letzten Spiel dann von der Bank eingesetzt wird. Aber ich denke, das ist schon gut, den langsam zurückkommen zu lassen und dann mit Toulouse erstmal. Unbedingt. Wir wollen ihn bei den Six Nations wiedersehen.
Absolut. Also da gar kein Risiko gehen. Der Typ soll richtig fit sein.
Und alleine gegen diesen Sturm, also das wird ein harter Arbeitstag für die Australier.
Ja, ja. Total.
Das ist jetzt wirklich die beste Mannschaft, die Frankreich, glaube ich, sogar aufstellen kann, noch besser eigentlich die Start 15, als sie gegen Südafrika gespielt haben.
Ja.
Weiß nicht, was da los war, warum da Olivon und Aldrit nicht dabei waren, warum da Lucu nicht gestartet hat. Natürlich, Lurek war es nicht schlecht, aber Lucu ist einfach der Testmatch-Starter. Und deswegen, das wird ziemlich deutlich für Frankreich, glaube ich, werden.
Ja.
Machen wir das Zusammenspiel?
Das letzte, ja. Genau, dieses Wochenende machen wir es wieder so, dass Markus Grawinkel und Manu starten mit dem Spiel Wales-Neuseeland. Dann übernehme ich für Markus an der Seite von Manu Irland gegen Südafrika und dann übernimmst du für Manu an meiner Seite mit Frankreich-Australien. Also wir machen
Juhu.
Das späte Spiel zusammen. Ja, genau, wo wir den Namen Manu erwähnen, vielleicht noch kurzer Shoutout. Letzte Woche war unser Gast, wir haben einfach nur über Rugby gesprochen und nicht darüber, dass er Total Rugby wieder aufleben hat lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, checkt das mal aus. Manu ist wieder aktiv auf Insta und auf Facebook mit seinem Total Rugby Account und macht da echt coole Sachen. Genau. Sonst haben wir, glaube ich, alles für den Moment, oder?
Glaube ich auch.
Gut. Dann kann ich ja jetzt Haselnüsse malen und wieder Lebkuchen backen. Gut, dann sehen wir uns am Samstag. Und nochmal der Hinweis, alle Spiele der Nation Series live auf Join, kostenlos. Und die drei Spiele am Samstag, die gibt's auf ProSiebenMax. Bis dahin, tschüss.